Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Protest sei eine Form der politischen Kommunikation, sagt der Historiker Philipp Gassert.
Damit soll eine Öffentlichkeit angesprochen werden, eine möglichst breite Öffentlichkeit durch möglichst sichtbare, sensationelle Aktionen einerseits und andererseits natürlich die politischen EntscheidungsträgerInnen oder die betroffenen Unternehmen. Genau das ist der Sinn von solchen Aktionen, ein öffentliches Signal zu senden.
Und die Sprache dieser politischen Kommunikation, das sind nicht zuletzt die Bilder. In dieser Woche menschenleere Bahnsteige und mächtige Traktoren. Heute bei uns in der Sendung ein Gespräch mit dem Protestforscher Philipp Gassert über Sympathien für Protestierende, Trittbrettfahrer und die Krux, dass es sich leichter gegen etwas als für etwas protestieren lässt. Und damit sind wir auch schon bei unserem ersten Thema. Wehren wir uns gemeinsam gegen die Gefahr, die unserem ganzen Land von rechts droht? Das fordert Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert von der SPD und ruft auf zu einer Kundgebung auf dem Alten Markt in Potsdam am Sonntag um 1. Anlass ist, das liegt nahe, das Geheimtreffen von AfD-Politikern, Rechtsextremen und Unternehmern. Im vergangenen November hat es in Potsdam stattgefunden. Das Recherchenetzwerk Korrektiv hat einen Bericht darüber am Mittwoch veröffentlicht. Die Folgen? Die CDU prüft, wer aus ihren Reihen womöglich an dem Treffen teilgenommen hat. Und auch der Verein Deutsche Sprache ist betroffen. Sein Vorstandsmitglied Silke Schröder war anwesend, als in einem Potsdamer Tagungshotel über die sogenannte Remigration von Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen wurde. Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio hat recherchiert. Wie reagiert der Verein Deutsche Sprache nun darauf?
Also bisher gibt es vor allem eine Stellungnahme auf der Internetseite. Da heißt es, der Verein distanziert sich von den privaten Tätigkeiten seines Vorstandsmitglieds Silke Schröder. Insbesondere war die kritisierte Aktion von Silke Schröder weder mit dem VDS abgesprochen, noch gar von ihm initiiert oder autorisiert. So heißt es da, Zitat. Und ich habe mehrere verschiedene Interviewanfragen gestellt, auch einzeln an Vorstandsmitglieder bekam. Nur Absagen, aber zwei E-Mail-Antworten, die mehr oder weniger identisch waren und die verwiesen auf die Vereinssatzung. Und dort heißt es, Mitglieder können ausgeschlossen werden, wenn sie die Förderung der deutschen Sprache zur Verunglimpfung von anderen Sprachen und Kulturen nutzen oder wenn sie auf andere Weise den Zielen des Vereins zuwiderhandeln. So hat mir der Gründer und Vorstandschef des Vereins, Walter Krämer, geschrieben, selber Statistikprofessor, lange Jahre an der Uni Dortmund. Und er setzte dann den Satz noch hinzu, den persönlichen Satz, wir prüfen gerade, ob das bei Frau Schröder zutrifft. Das ist die bisher die Reaktion des Vereins selbst, der Vereinsspitze. Interessanter sind Reaktionen prominenter Mitglieder. Peter Sloterdijk zum Beispiel, der Philosoph, den habe ich angeschrieben, weil er Mitglied ist, hat sofort reagiert und tritt aus dem Verein aus, hat mir auch gleich das Austrittsschreiben zugesendet mit heutigem Datum. Er untersagt darin, dem Verein seinen Namen in irgendeiner Weise zu nutzen. Dieter Hallervorden habe ich auch angerufen, Ehrenmitglied seit 17 Jahren und seine erste Reaktion war sehr emotional.
Ich bin entsetzt und die Frau muss diesen Verein schnellstens verlassen.
Und für ihn ist die Sache klar, er will Konsequenzen.
Ich bin jemand, der natürlich sehr in der deutschen Sprache hängt, sie auch immer verteidigt. Wenn Frau Schröder als Privatperson dort teilgenommen haben sollte, kann sie natürlich nicht mehr im Vorstand bleiben, sondern muss sofort ausgeschlossen werden. Wenn dagegen sie es unter Umständen sogar mit Wissen der anderen Vorstandsmitglieder gemacht haben sollte, dann sind ganz andere Konsequenzen zu ziehen, weil das natürlich der Reputation und dem Renommee dieses Vereins sehr schadet. Wir müssen abwarten, wie dem so ist, aber die Konsequenzen werden dann natürlich erheblich sein.
Und er hat weitere Fragen an den Verein, die er unbedingt geklärt haben möchte.
Ich würde erstmal dagegen vorgehen, indem ich Gespräche führe, in dem Versuch, mal zu eruieren, wo liegen eigentlich die Wurzeln? Ist das tief verankert, diesem Verein, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann? Das wäre eine ganz große Enttäuschung für mich.
Und dann schreibt mir noch Bastian Sick, der Bestsellerautor und Sprachkolumnist, dass er von diesem Treffen mit Potsdam überhaupt erst durch meine Interviewanfrage erfahren habe, dass er im VDS nur honorige, feinsinnige Menschen kennenlernen würde, dass er keine Konsequenzen daraus zieht und dass er davon ausgeht, dass der Verein selber Konsequenzen ziehen wird. Und der Historiker Michael Wolfson hat geschrieben, dass er auch im Verein bleibt und dass er von diesem unsäglichen Treffen auch nur aus den Medien erfahren habe und dass er darauf vertraut, dass der Verein die richtigen Konsequenzen ziehen wird.
Alles dreht sich um Silke Schröder. Wer ist das eigentlich? Auf der Website des Vereins stellt sie sich als Chefin eines Immobilienberatungsunternehmens vor.
Ja, ein Luxusimmobilienunternehmen, das unter anderem hilft, ausländischen Investoren in Berlin Immobilien zu finden, um dort zu investieren. Das ist das eine. Das andere ist, sie ist Kolumnistin, unter anderem für das Rechtsaußenboulevardmedium Deutschlandkurier. Dafür schreiben auch viele AfD-Mitglieder. Sie hat dort Kolumnen, sie ist auch aktiv im rechtsextremen Online-Fernsehen auf A1. Sehr vielfältige Aktivitäten, unter anderem hat sie auch einen Salon mit dem Titel Der konservative Aperitif, genau in dem Landhaus, wo auch dieses Treffen stattgefunden haben soll. Übrigens der Drehort für die Serie Babylon Berlin, eine Villa, die früher der Adlon-Familie gehörte. Ich habe gleich die Produktionsfirma gefragt, X-Filme, wie sie dazu stehen. Die wussten offenbar gar nichts davon. Ein Haus übrigens, in dem es schon seit vielen Jahren rechte Vernetzungstreffen gab. Und sie schreiben, dass sie, wenn sie von den Hintergründen gewusst hätten, hätten sie dort nicht gedreht. Und sie werden an diesem Motiv auch nicht mehr drehen.
Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio über den Verein Deutsche Sprache, sein Vorstandsmitglied Silke Schröder und Wladimir Balzers Recherchen. Ganz herzlichen Dank. Die Straßen voll, die Schienen leer. Wer in dieser Woche von A nach B kommen wollte, dem galt es Glück und starke Nerven zu wünschen oder Schleichwege zu verraten. Die sogenannten Bauernproteste mit Straßenblockaden auf der einen Seite und der Streik der Lokführergewerkschaft GDL auf der anderen. Es kam also dicke für diejenigen, die unterwegs sein mussten oder wollten. Die Protestgeschichte der vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte erforscht der Historiker Philipp Gassert. Er hat an der Universität Mannheim eine Professur für Zeitgeschichte inne. Ich habe mit ihm zunächst über die Solidarität mit den protestierenden Landwirten gesprochen, denn Umfragen ergeben, dass etwa 70% der Bevölkerung Verständnis für diese Proteste zeigen. Ganz anders sieht das ja bekanntlich bei Klimaaktivistinnen und Aktivisten aus, die sich auf den Straßen festkleben, um auf die Auswirkungen des Klimawandels hinzuweisen. Meine Frage an Philipp Gassert, wie erklären Sie diesen Unterschied?
Ja, der Unterschied liegt darin, wie die beiden Protestformen und das, wofür sie stehen, gerahmt sind bei uns gesellschaftlich. Ja? Also Bauern haben immer eine gewisse Grundsympathie, auf die sie zählen können in der Gesellschaft. Sie sagen, wir sind die Ernährer des Volkes und wenn wir tot sind, dann ist das ganze Volk tot. Sozusagen, sie evozieren Bilder von Heimat, Verbundenheit, Natur und Ähnliches. Ja? Und das sind alles Dinge, die Menschen mögen oder wo sie sich mit identifizieren können, während die Klimaproteste, die vor allem in der disruptiven Variante, müssen wir jetzt sagen, der letzten Generation, die haben uns ja einen Spiegel vorgehalten und eine Menge von uns verlangt und das hat zu Ablehnung und Widerstand in der Bevölkerung geführt. Deswegen haben die überwiegend negative Wahrnehmung, also 90% oder so Ablehnung der Aktionen der letzten Generation, das ist schon ein starker Kontrast zu der Art und Weise, wie man sympathisch ist gegenüber dem Anliegen der Landwirte. Anders ist es, wenn Sie die Fridays for Future sich anschauen, also die jugendbewegten Klimaproteste des Jahres 2018, 2019, da war die Zustimmung natürlich auch sehr hoch. Ja, auch die haben in der Weise nicht bedrohlich gegenüber der Allgemeinbevölkerung gewirkt, so wie es die disruptiven Klimaproteste der letzten Generation waren.
Ja, das Ergebnis ist ja in einer gewissen Weise das Gleiche. Ich komme nicht von der Stelle, weil da jemand im Weg steht oder sitzt. Nun ist es so, dass ich schon verstehen kann, die persönlichen Konsequenzen, nämlich am Ende ist weniger Geld in der Tasche, wenn die Steuervorteile für die Landwirte und Bauern zu Ende geht. Aber die sogenannten Klimakleber, die sorgen sich ja um das Allgemeinwohl, also um das Wohl von allen. Könnte man es so sagen, je konkreter und handfester, desto mehr Unterstützung für Proteste?
Ja, also zumindest ist politisch das leichter umzusetzen, was die Landwirte fordern. Ja, also nun soll der Agrardiesel eben nicht mehr besteuert werden oder das soll wieder zurückgenommen werden und das mit der Kfz-Steuer und so weiter. Also das lässt sich natürlich relativ schnell und leicht entscheiden, ne? Aber natürlich sind auch diese Agrarproteste nicht allein durch diese zwei konkreten Maßnahmen der Bundesregierung motiviert worden, sondern da steht ja eine sehr viel größere Geschichte dahinter des Strukturwandels unserer Landwirtschaft. Und das ist im Grunde eine Geschichte, die sich seit 50, 60, 70 Jahren durchzieht. Ja? Und die Politik oder wir alle als Gesellschaft haben nie eine andere Antwort gefunden, als Landwirtschaft zu subventionieren in den unterschiedlichsten Formen, in denen wir das erlebt haben. Ja? Ähnlich ist es mit den Klimaprotesten. Ich bin da eigentlich bei Ihnen. Auch die Klimaaktivistinnen in der Tat sagen ja, wir sorgen uns um das Allgemeinwohl, aber das ist viel abstrakter. Und vor allem natürlich ist der menschengemachte Klimawandel durch die konkreten Maßnahmen, die die Aktivistinnen vorgeschlagen haben, auch nicht abzuwenden. Also da ist einfach eine Dissonanz zwischen der Disruption und der Anklage, die von dieser Gruppe ausgeht, ja, so dieses Kulturelle, diese Wahrnehmung in der Bevölkerung und dem, was das für uns alle bedeutet, wenn sozusagen die Landwirte diese Handfestigkeit haben und jeder irgendwie versteht, dass wir Essen brauchen und möglichst Gesundes und auch Preiswertes und dass die Landwirte da irgendwo einen Punkt haben. Das ist individuell nachvollziehbarer, aber es ist auch konservativ konnotiert mit Heimat und ähnlichen Identifikationsdingen, die in unserer Gesellschaft eine höhere Wertschätzung einfach haben. Ich persönlich bin zwar nicht unbedingt selbst der Meinung, aber ich glaube, dass man es so erklären kann gesellschaftlich.
Auch bei diesen aktuellen Protesten kann man ja beobachten, wie rechte Kräfte sich beteiligen. Es scheint also für Protestierende zu einer wichtigen Aufgabe geworden zu sein, genau zu schauen, wer sich da einem an die Seite stellt und gegebenenfalls auch zur Aufgabe, sich eindeutig zu distanzieren. Ist das eine neue Entwicklung in der Protestgeschichte?
Also, dass Rechte oder auch andere radikale Gruppierungen, auch Linksradikale natürlich immer wieder, versuchen, auf Allgemeinproteste aufzuspringen als Trittbrettfahrer, ist nichts Neues. Was sich natürlich geändert hat, ist, dass die Rechte und auch extreme Gruppierungen in einer Art und Weise mit einer parlamentarischen Gruppe verbunden sind, und zwar dauerhaft inzwischen in der zweiten Legislaturperiode im Bundestag, wie wir das bisher in unserer Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gehabt hatten. Ja, also das ist schon etwas Neues, ja. Und natürlich die Breite sozusagen dieses Rechtsrucks und auch des Rechtsextremismus und die Möglichkeiten der Kommunikation, über die die heute verfügen durch soziale Medien, ist qualitativ etwas anderes als das, was sie in den späten 60er Jahren bei der NPD oder dann in den 90er Jahren bei den Republikanern beobachten konnten, wo es damals auch schon durchaus gar nicht so geringfügige Versuche gab, gerade die ländliche Bevölkerung anzusprechen. Und auch damals war die Not der Bauern schon groß und das haben sich auch damals schon rechte Parteien immer wieder zu eigen gemacht.
Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, spricht ja auch in einem aktuellen Interview von den extremistischen Gefahren und von der Mitte der Gesellschaft als der schweigenden Mehrheit in diesem Land. Er wird zitiert mit den Worten, man habe sich sehr in seinem komfortablen Privatleben eingerichtet und nehme nicht hinreichend wahr, wie ernsthaft die Bedrohung für unsere Demokratie inzwischen geworden sei. Wenn wir das mal auf die Protestkultur übertragen, schweigt also die Mehrheit und geht eben nicht mehr auf die Straße?
Ich glaube auch, dass es eine zivilgesellschaftliche Reaktion braucht auf diesen Extremismus. Aber es lässt sich natürlich immer leichter gegen das Establishment und gegen die vermeintlichen, auch zum Teil verschwörerisch ausgeflaggten Kräfte in der Gesellschaft demonstrieren, wie sie das bei den Extremisten und Verschwörungstheoretikern sehen, als sozusagen positiv sich vor die Demokratie zu stellen. Ja, das hat einfach was mit den Mechanismen von Protest und Widerstand in einer Gesellschaft zu tun. Also deswegen, natürlich hat Herr Haldenwang vollkommen recht. Ja, die Anständigen, die Mitte der Gesellschaft, die Demokraten und so weiter müssten aufstehen und müssten ihrerseits sich vor diese Demokratie stellen, nicht unkritisch, aber in der Art und Weise diese Straße auch besetzen. Das ist aber schwierig.
Was für ein Mindset steht dahinter? Ist das, auf meinem Sofa ist es warm und solange es mir nicht konkret persönlich an den Kragen geht, bleibe ich lieber hier sitzen?
Nein, ich glaube nicht nur, dass es so diese Faulheit ist, jetzt sich von seiner Couch da hoch zu begeben. Das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn es mich nicht unmittelbar betrifft. Ja, wie will ich die Demokratie allgemein verteidigen? Aber ich glaube auch, dass Mobilisierung im Wesentlichen über Widerspruch funktioniert. Ja, also Protest ist einfach eine Form der politischen Kommunikation, der sich gegen etwas richtet, gegen einen bestehenden Zustand oder die Veränderung des Status quo hinterfragt, wie wir es jetzt bei den Bauernprotesten erlebt haben. Ne? Und das ist einfacher, so aus der Psychologie heraus zu organisieren und zu mobilisieren als für etwas. Und das hat jetzt auch gar nichts mit unserer Gegenwart allein zu tun, sondern ich glaube, das ist etwas, was sie über 200 Jahre Protestgeschichte so herausarbeiten können, dass der Widerstand immer eine höhere Mobilisierungskraft hat als die Verteidigung der vorhandenen Strukturen. Und da wir nun mal in einer liberalen Demokratie leben, ist das, was wir verteidigen müssen, aber im Grunde die etablierte Ordnung. Und das fällt natürlich dann schwer, die Leute da mit lauten Trillerpfeifen und Ähnlichem auf die Straße zu bringen. Das machen nur ganz wenige und es gibt ja auch immer wieder Gegendemonstrationen, wenn Rechte also auf die Straße gehen. Das sollte man also auch nicht ganz aus dem Auge verlieren, dass also Pegida und Ähnliche durchaus auch immer wieder von Seiten der Linken Gegendemonstrationen hervorgebracht haben.
Der Historiker und Protestforscher Philipp Gassert von der Universität Mannheim über Proteste im Besonderen und im Allgemeinen. Gegen eine ganz andere etablierte Ordnung regte sich Widerstand am Ende des Ancien Regime. Der Adel wusste vor lauter Luxusgier und Lust kaum wohin mit sich. Seine Untergebenen aber wachten langsam auf und griffen nach der Macht. Die Französische Revolution stand bevor. Berühmtestes Kulturdokument dieser Zeit ist wohl der Briefroman »Gefährliche Liebschaften« aus dem Jahr 1782, ein Sittengemälde, das verfilmt und mehrfach adaptiert wurde für die Bühne. Jetzt hat es sich das Performance-Kollektiv Showcase Beat Le Mot vorgenommen, das von sich selbst sagt, es lasse die Theatertüren offen, damit Durchzug herrsche. Unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt war gestern bei der Premiere im Hebbeltheater am Ufer in Berlin.
Es stehen an diesem Abend zwar 5 PerformerInnen auf der Bühne, die Hauptrolle spielt allerdings etwas anderes. Ein gigantisches, buntes Seidentuch, das manch einen an den Schulsport erinnern mag. Hebt man es an den Säumen an, bläst ein Windhauch den Stoff in den Himmel. Langsam wie ein Fallschirm gleitet es wieder herab und behält noch lange dicke Luftkissen, sodass man darunter fabelhaft Fangen spielen kann. Zuerst ist nichts weiter zu sehen als das tanzende Tuch, das die Männer von Showcase Beat Le Mot auf dem Bühnenboden ausbreiten. Sie tauchen darunter hindurch. Sie formen Körperskulpturen darin. Sie schieben ungesehen Großes darunter, Möbelstücke vielleicht. Dann kommt ein Mischpult dazu. Wenn alles an seinem Platz steht, gibt der Performer Nikola Duric von außen eine Führung durch das vermeintliche Schloss, das sich unter dem Zaubertuch manifestiert hat.
Dahinter ist das riesige Esszimmer, Marquis, und dahinter der Ballsaal, Baron.
Das Publikum ist eingeladen, das Schloss zu besichtigen. Doch nur einige erhalten Zutritt. Die Kritikerin ist leider nicht darunter. So ist es nun mal in der Welt der Mächtigen. Nur wenige gehören zu den Auserwählten. Derweil erklärt eine Stimme aus dem Off die soziale Funktion von lichten Räumen, Gärten und Treppenhäusern.
A staircase is not just a way of getting from one floor to another. The stair is itself a space, a volume, a part of the building.
Einige spärliche Sätze erscheinen als Projektion an den Wänden. Jeder Brief ist ein Liebesbrief, ist dort zu lesen, oder dagegen bin ich machtlos. Einer der Schlüsselsätze des Briefromans Liaison dangereuse, der dem Abend seinen Titel gibt. Man sieht die ZuschauerInnen sich unter dem Tuch ein wenig zur Musik bewegen, hinter der Bühne verschwinden und kurz darauf mit einem Drink in der Hand zurückkehren. Ein Ball also, ein Schlossfest. Bis dieser geheimen Welt ein Ende bereitet wird. Die Performer ziehen das Tuch beiseite. Darunter kein Schloss, keine luxuriösen Möbel, kein Ballsaal und keine Gemäldegalerie. Nur ein paar Boxen, ein Schlagzeug, Barbara Morgenstern und Mike Majkowski am Mischpult. Und ein Mann mit einer singenden Säge. Die PerformerInnen jaulen dazu wie kranke Katzen, während sie Flugbewegungen machen, als seien sie aus dem Nest gefallene Babyvögel. Währenddessen rennt ein Mensch mit Vogelmaske über die Bühne und singt vom Ende, das allem innewohnt. Unschwer zu erraten also, dass der Abend mit den Liaisons dangereuses herzlich wenig zu tun hat. Aus den Top 5 Letters im Titel werden die Top 5 Zitate aus dem Roman. Klar, wer Showcase Beat Le Mot kennt, wird keine werktreue Geschichte um Intrigen, Lust und Rache erwartet haben. Doch von der Revolution, von der in der Ankündigung die Rede war, ist ebenfalls nichts zu spüren.
La Liberté.
Barbara Morgenstern singt zuletzt von Liberté und Egalité, aber die neue Welt, die sich auftut, wirkt trist, karg und nackt, mehr Apokalypse als Neustart. Da wünscht man sich die seidene Zauberdecke und all ihre Geheimnisse zurück. Was nicht im Sinne der Erfinder wäre, sollte das Fake-Schloss tatsächlich die Welt der Intrigen symbolisieren. Doch vielleicht ist das schon hoffnungslos überinterpretiert. Schließlich sind die lässigen, postdramatischen Zauberkünstler von Showcase Beat Le Mot für die Lust am sinnlichen Kinderspiel bekannt. Einlassen und entspannen sind hier die Zauberformeln. Und das Spiel mit dem als ob der magischen Welt unterm Tuch hat natürlich auch mit dem ureigensten Schein und Sein des Theaters selbst zu tun. Weiterführende philosophische Fragen zu Lüge und Wahrheit, drinnen und draußen, alter und neuer Welt bleiben an diesem kurzen Abend allerdings aus, beziehungsweise verhüllt und verhangen.
Barbara Behrendt über The Top 5 Letters of Liaison Dangereuse, den neuen Abend des Performance-Kollektivs Showcase Beat Le Mot am Hebbeltheater am Ufer in Berlin. Und vom Ancien Regime wechseln wir ins Frankreich von heute. Dort gibt es eine neue Regierung und auch das Kulturressort wurde neu besetzt. Mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Rachida Dati heißt die neue Kulturministerin Frankreichs. Sie ist keine Unbekannte. Unter Präsident Nicolas Sarkozy war sie Justizministerin. Dass sie nun verantwortlich für die Kultur ist, das ist überraschend. Dati ist eher Spezialistin für Finanz- und eben Justizfragen und aktuell auch noch Bürgermeisterin des 7. Arrondissement in Paris. Für Emmanuel Macron hat diese Besetzung aber durchaus eine gewisse Logik, denn Rachida Dati gehörte bis gestern zur Partei Républicain, die mindestens konservativ sind. Die Personalie reiht sich also ein in den Rechtsruck der neuen Regierung. Was das am Ende für die Kultur in Frankreich bedeutet, das bleibt abzuwarten. Frédéric Mitterrand, Neffe des langjährigen Präsidenten François Mitterrand und selbst ehemals Kulturminister, sagte im französischen Fernsehen, Datis Ernennung sei eine sehr gute Überraschung. Gestern Abend wurde in der Staatsbibliothek Berlin über die Zukunft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz debattiert, organisiert vom Deutschen Kulturrat. Es geht hier immerhin um eine der weltweit bedeutendsten Kultureinrichtungen mit wertvollen und wichtigen Sammlungen. Museen wie die Gemäldegalerie, die Alte und die Neue Nationalgalerie gehören dazu, ebenso die Staatsbibliothek. Schon vor 3 Jahren kam der Wissenschaftsrat zu dem Schluss, die Stiftung müsse dringend reformiert werden. Das Ziel, schlankere Strukturen, mehr Beweglichkeit der einzelnen Abteilungen. Moniert wurde auch, dass im Vergleich zu anderen Institutionen zu wenig Besucher kämen. Diesen Einwand ließ Patricia Rahimipur, Direktorin des Instituts für Museumsforschung und Mitglied im Interimsvorstand der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, gestern aber nicht gelten.
Vergesst die Besuchszahlen. Das ist nicht der Auftrag von Museen. Das ist schön, dadurch kommt Geld, das ist wichtig, das brauchen wir auch. Aber auf der anderen Seite ist der Auftrag der Museen auch Bildungseinrichtung zu sein. Ja. Und ich, lieber eine Person, die rausgeht, was gelernt hat, als hunderte von Busladungen, die vor irgendwas abgeladen werden, wieder rausgehen und letztendlich keine Neuigkeit mit nach Hause nehmen.
Das bedeutet aber auch eine Reform der Geldgeberstrukturen. Was genau Bund und Länder nun dazu beitragen können, diese Frage wurde gestern natürlich nicht beantwortet. Ein neues Finanzierungsmodell ist jedenfalls dringend nötig. In rund 5 Wochen beginnt die Berlinale. Heute gaben die Filmfestspiele den 2. Preis nach dem Ehrenbären bekannt. Der Regisseur und Autor Edgar Reitz bekommt die Berlinale Kamera 2024. Er wird damit für seine besonderen Dienste für den deutschen Film ausgezeichnet. Reitz ist vor allem mit seiner Heimat-Trilogie bekannt geworden, die in einem Dorf im Hunsrück spielt und fast das gesamte 20. Jahrhundert abdeckt. Er sei der Urheber eines Werks, das für immer ein Meilenstein in der Geschichte des Kinos bleiben wird. Mit 91 Jahren ist Reitz immer noch bereit, die Frage zu stellen, wer wir sind und woher wir kommen, heißt es in der Begründung. Und noch eine Personalie zum Schluss. Die Schweizer Künstlerin Mirjam Kahn wird mit dem Goslar Kaiserring 2024 geehrt, einem der wichtigsten Preise für moderne Kunst. Zum ersten Mal wurde der Kaiserring 1975 verliehen. Zu den Preisträgern der Vergangenheit gehören unter anderem Max Ernst, Josef Beuys oder Gerhard Richter.
Anja Reinhardt, vielen Dank für die Kulturmeldungen. Die Angriffe von USA und Großbritannien auf Stellungen der Houthi-Miliz im Jemen, die sind gleich Thema in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.